Willkommen bei White Chalk, der Podcast, in dem Basketball auf Gesundheit trifft. Let's talk ball, health and everything in between.
Was geht ab, Max? Welcome to the White Chalk Podcast.
Hey Alex, alles fit bei dir?
Alles fit. Ich freue mich wieder, ich kann es immer nur erwähnen, ich freue mich immer wieder hier zu sein und in deiner schönen Praxis und freue mich schon auf diese neue Folge wieder.
Ja, es ist jede Woche ein Stern am Himmel, mit dir hier zu sitzen.
Ja.
Die Stunden zu verbringen für den Podcast oder Minuten.
Ich wollte gerade sagen, Stunden. Ja, weil ich bin ja mal so früher da, so ja, wie heute.
Ja, stimmt.
Heute hab ich mal gedacht, bringe ich dir mal ein Buttercroissant mit. Und es war so schön, wie du dich gefreut hast auf so einen schönen Buttercroissant.
Ja, es sind die Kleinigkeiten, weißt Kleinigkeiten, du, Alex, ja. Es sind die Kleinigkeiten, worüber sich Menschen einfach freuen.
Ja.
Und so wie du dich vielleicht auf den Espresso freust.
Oh ja.
Oh ja. Und jede Woche aufs Neue. Du denkst, geil, bald geht wieder Podcast los. So freue ich mich dann auch immer, wenn du da bist und wenn du dann mir natürlich noch was zu essen mitbringst. Damit mit Essen magst du mich halt grundsätzlich happy.
Ja, aber du hast mich ja gefragt, ob da
Nüsse
drin genau. sind. Ja. Und ich so, nee, ich bin erstmal standardgemäß nur ein Buttercroissant, aber du hast ja erzählt, du hast eine Allergie. Ja?
Genau, ich habe tatsächlich eine Nussallergie. Es ist so eine Sache, weil ich muss sagen, ich habe da mittlerweile gar nicht mehr so die Aufmerksamkeit drauf, weil oft, wenn du so gerade dieses asiatische Essen, dieses thailändische Küche, ist ja oft mit Kokosnuss und gegen Kokosnuss bin ich auch allergisch. Ich bin gegen, wie heißen denn diese kleinen Pistazien?
Pistazien
auch. Deswegen diese halb Dubai-Schokolade.
Ich wollte gerade sagen, genau. Ich war ja bei Edeka, da habe ich gesehen, du kannst jetzt sogar die selber kreieren. Da gab es so mehrere Sessions, so diese die Schokolade, Pistazien und dann die. Wie nennt man diese Fäden, die da reingemischt werden, dass es ja so knusprig drin ist in dieser...
Das, was auch auf Baklava ist, diese Zuckerfäden.
Ja, richtig, genau. Ja,
keine Ahnung, wie die
heißen. Keine Ahnung.
Nee, aber wird es dann reingespritzt? Also ist die Schokolade schon gegossen oder wird die Schokolade
drin gegossen? Nee, das war halt so, du hast die Schokolade, du hast dann die Pistazien, dann hast du diese türkische Fädchen-Dinger.
Ja.
Und dann kann man die selber ja vermischen und dann selber kreieren sozusagen.
Okay.
Aber jeder geht auf diesen Trend krass mit.
Ja, schon. Ich sehe nur noch Dubai-Schokolade.
Nur.
Und alle Leute, die in Dubai leben, es gibt nur eine Dubai-Schokolade.
Ja.
Und alle anderen deutschen Hersteller, wir haben auch Dubai-Schokolade. Ich meine, ich kann jetzt zu dem Trend überhaupt nicht relaten, weil ich probiere keine Dubai-Schokolade offensichtlich, weil ich allergisch bin dagegen. Ja. Aber es wäre mal interessant zu wissen, ist wirklich die Original-Dubai-Schokolade, ist sie wirklich so viel besser als die hier bei uns in Deutschland verkauft wird?
Boah, gute Frage, dann müssen wir mal nach Dubai fliegen.
Müssen wir mal wohl...
Müssen wir anschauen.
Wie können wir da hinkommen?
Flieger? Irgendwann mal.
Irgendwann machen wir eine Sonderedition.
Ja, mal eine Sonder...
Mit dem König von Dubai
oder
Scheich oder whatever.
Ja.
Ja.
Aber das ist echt, man hört auch viele positiven, aber auch viele negativen Sachen in Dubai.
Ja gut, das Thema Menschenrechte, glaube ich, das braucht man nicht thematisieren, weil das ist einfach ein hart politisches Thema.
Ja.
Aber ich kenne tatsächlich ein paar Leute, die in Dubai einfach dann halt leben.
Ja.
Und die sagen halt, ich glaube, wir hatten es schon mal, glaube ich, im Podcast, kann das sein,
erwähnt,
dass die Sicherheit halt einfach so krass ist, weil halt einfach die Strafen dementsprechend ausgelegt werden und da hält sich halt jeder an Regeln einfach. Und das nimmt dir natürlich auch wieder Freiheit. Also es ist ja nicht so, dass Regeln, Polizei, Gewalt ist das falsche Wort, aber diese Justiz und alles, desto mehr davon da ist, desto sicherer fühlst du dich vielleicht, aber desto eingeschränkter bist du vielleicht in deinem Sein, weißt du, was ich meine? Und gerade wenn man ja das anschaut bei den Sportveranstaltungen mit dem Hallenbau oder auch Stadienbau jetzt auch, ich meine, bist du Fußballfan?
Jein. Also ich
aber WM schaust du bestimmt, oder?
Ja, klar. Ja, klar. Solche große Events schaue ich natürlich an.
Und wann war das? 2022 im Winter?
Ja, genau.
Hast du die WM geguckt in Katar?
Ja.
Echt jetzt? Ich habe kein einziges Spiel gesehen, weil erstens waren es scheiß Zeiten, zu denen gesendet wurde.
Ja.
Und zweitens war ja sonst dieser WM-Hype oder jetzt auch die EM, die jetzt war, zum Beispiel mit diesen Saxo-Menschen, weißt du?
Mhm.
Dieser Hype, der konnte ja gar nicht entstehen, weil halt. Hast du auf dem Weihnachtsmarkt schon mal Fußball geguckt?
Nee.
Also weißt du, sonst sind halt irgendwelche Weinfeste, wo da Fußball läuft oder halt irgendwelche Volksfeste oder sonst was. Und da im Winter ist halt dann Weihnachtsmarkt. Und dann stehst du so da, du siehst im Fernseher Fußball, 30 Grad, Sonnenschein und du stehst im verbitterten kalten Deutschland mit einer Jacke an und 5 Glühwein im Tee. Aber ich trinke ja keinen Alkohol.
Ich auch nicht.
Ja, eben. Und denkst dir dann so, ja, so ein Fußballspiel, ach, das ist doch schön, oder? Also, das ist ja völliger Schwachsinn.
Ja.
Allein dafür schon die Stadien zu bauen, aber gut. Das soll nicht Thema der heutigen Folge sein. Bevor wir wirklich mit so ein bisschen Deep Talk oder so fachlichen Sachen reinstarten, habe ich mich letztens hingesetzt, habe mir so überlegt, über was kannst du reden im Podcast? Und dann dachte ich mir, wir müssen ja unsere Zuhörer auch mal ein bisschen abholen mit so witzigen Side-Stories, die ganz funny sind oder lustig.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob du dich an meinen ersten Tag bei den Baskets damals erinnerst. Das ist jetzt schon 3 Jahre her.
Ja.
Kannst du dich noch dran erinnern?
Bisschen.
Ich kann mich an so einen Alex King erinnern, der so über den Gehsteig geschlendert ist. Und ich war auf dem Parkplatz gestanden, der mir nicht so ganz zustand. Das wusste ich aber nicht, weil ich damals nicht wusste, wo der Coach parkt.
Okay.
Und da.
Ja, erzähl weiter. Jetzt kommt's langsam.
Und ich saß in meinem Auto und habe da geparkt. Das war halt der eine freie Parkplatz. Und ich habe da auch so ein bisschen den Tick, dass ich sage, ich muss gucken, dass mir keiner die Tür aufs Auto schlägt und so. Und ich schaue dann immer, dass ich ganz weit weg parke, aber halt irgendwo frei. Und dieser Parkplatz, da ist ja...
Schön Platz.
Genau. Und dann läuft so ein Alex King über den Gehsteig und guckt mich so an. Ich denke mir, das muss doch dieser King sein, ne? Und ich sehe nur, wie er mir wirklich... grinsend entgegenschaut und die Daumen hochstreckt und so, ja, hier kannst du stehen bleiben, das passt.
Wollte ich dich in die Pfanne hauen oder wie?
Ich weiß nicht, was deine Mission war, aber ich glaube, du fandest es einfach sau witzig.
Ja.
Und Ende vom Lied war, dass ich auf dem Parkplatz vom Headcoach stand.
Richtig.
Das aber nicht wusste. Und dann in die Trainingsanlage oder in das Gym gekommen bin. Und dann war ich so da gestanden und dann kommt der Trainer schon rein so. Nicht so amused, sah er aus.
War es in der Zeit Dennis oder war schon Sascha? Nee,
war schon Sascha.
War Sascha, okay.
Und dann habe ich so mit irgendjemandem aus dem Office, glaube ich, drüber geredet. Ja, ich stehe da gleich links auf den ersten Parkplatz halt.
Ja.
Und die so, oh. Und ich so, wie, oh. Ja, am besten du fährst dein Auto jetzt schnell weg. Und ich so, wieso? Ja, das ist der Parkplatz vom Headcoach. Und dann war ich so... Dann war ich ganz kleinlaut vor Sascha gestanden und habe so gesagt, ja, sorry, ich wusste es nicht, es ist mein erster Tag.
Und, so. Und ich habe dir noch einen Daumen hoch geschickt.
Du warst der...
Ich bin der Arsch gewesen, ne?
Du warst das Arsch,
ja. Ich, bei manchen solchen Sachen liebe ich einfach, solche Sachen zu machen.
Ja.
Einfach Leute einfach auf den Arm zu nehmen. Das ist ja so ein Ding.
Es war ja auch witzig. Schau mal, jetzt 3 Jahre später, wir sitzen hier und später, lachen drüber.
Ja, das ist einfach so, in der Hinsicht denke ich mir einfach so, ey, cool, das ist das erste Mal, dass diese Person dann da ist. Und dann dachte ich, okay, da parkt auf dem Parkplatz vom Coach. Und dann mal Daumen hoch, ey, super, dass du da parkst. Weil dann, das habe ich auch früher mal mit Spielern immer gemacht. Gerade junge Spieler. Da habe ich immer die, wenn die mal hochgekommen sind und der Coach war oben, und dann habe ich zu den jungen Spielern gesagt, ey, der Coach, der will mit dir reden, ne? Dann sagt er, okay, wo ist der? Ich so, ja, da oben, der wartet schon auf dich. Da gehen sie echt hoch und dann stehen sie da vor der Tür und dann sagt er sie, ja, du wolltest mit mir reden? Go out here, go, leave, I don't want to talk to you, who told you to come here? Und ich denke so, yes, nice. Aber es ist so, das sind halt so Rookies. Also früher, ich als Spieler, da habe ich als Rookie richtig kassiert. Also,
ja.
Ich war, glaube ich, bei den Frankfurt Skyliners, ich glaube, gefühlte 3-4 Jahre Rookie, weil ich war immer der Jüngste gewesen.
Okay.
Und da waren ja auch die Ausländerregelungen ganz anders. Da waren ja nur 2 Deutsche und der Rest war so EU-Spieler und Amerikaner.
Ja, also gab es da diese 5er-Regel noch gar nicht?
Da gab's
oder jetzt Champions League sogar 6? Oder? Ist das nicht so?
Eine Champions League ist egal. Da kannst
du so, aber brauchst BBL. Du nicht dann in der BBL, wenn du international spielst, brauchst du dann nicht noch einen extra?
Richtig,
Dachte ich, oder?
Ja.
Oder ist es nicht so?
Da bin ich jetzt nicht ganz genau sicher,
wie es bei Champions League,
aber in der BBL brauchst du 5 Deutsche und wenn du sagst, du hast 12 Spieler, brauchst du 6 und 6. Wenn du 11 hast, kannst du 5 und 6.
Ah, deswegen so. Wahrscheinlich dann der 6., weil dann die Champions League oder internationalen Teams, die haben dann halt einen 12er-Kader und keinen 11er-Kader und deswegen dann.
Richtig, weil der du kannst jetzt 7 Amerikaner spielen in der Champions League und mit 4 Deutschen so hinfahren.
Ja.
Und da war das die Situation, wo ich dann einmal als Rookie musste ich immer die Bälle aufheben oder einräumen und so.
Okay.
Eine tolle Geschichte war, dass ich mal in, wo ich bei der Nationalmannschaft dabei war, da war auch Dirk Nowitzki. Okay. Dieses Thema muss ich jetzt mal kurz raushauen, bevor wir zum richtigen Thema kommen.
Auf jeden Fall.
Da war ich Rookie gewesen und da waren Dirk Nowitzki, Mita Demirel, Sven Schulze, Patrick Fimm, also die ganzen Big Names waren alle da gewesen. Und wir hatten immer Vorbereitung auf Mallorca. Dirk Baumann war der Trainer gewesen. Und es war so, es war so witzig. So, in dieser Zeit waren irgendwelche Otto-Katalog-Models da gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Mädels waren. Es waren mehrere Mädels, die da waren. Ja. Und,
weil ihr mit Otto einen Vertrag hattet als Nationalmannschaft?
Nein, das nicht. Wir waren in meinem Hotel.
Es war komplett
was anderes getrennt. Okay. Es war einfach, wir waren in diesem Dorint-Hotel auf Mallorca, also mega schön, luxuriös, bla 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 bla. Und da waren auf einmal am Pool wie so ein Movie mehrere Models.
Okay.
Ne? Und die waren halt da für einen Otto-Katalog.
Ja.
Naja, und da war halt so ein Mädel, da war ich halt so, aber natürlich so hingeguckt und war ein bisschen verschossen und ein bisschen Selbstschutz.
Verschossen im Auto.
Aber es war dann so, dass die Jungs haben mich richtig auf den Arm genommen. Es war so crazy. Also es war so.
Aber wie alt warst du da?
Boah, ich war 18 oder 19.
Hast du mit 18 oder 19 schon Nationalmannschaft gespielt?
Was heißt gespielt? Ich wurde eingeladen. Okay. Ne?
Aber das spricht ja für dein Talent schon mal.
Ja, danke. Ja, das war so. Ja, das war in der Zeit. Ich habe in der Zeit auch schon ein paar Minuten mal gespielt in der BBL.
Okay.
Und es war schon echt ein Wunder, wenn du als deutscher junger Spieler gespielt hast.
Aber die Hauptschlagzeile war ja dann wohl in der Bild, AK verliebt in Otto Girl.
In Otto Girl. Nee, aber es war echt witzig. Also, guck mal. Es war so, dass die Jungs mich dann auf den Arm nehmen wollten und haben es auch geschafft, indem sie gedacht haben, veräppeln wir mal den Rookie. Und da war es halt so, dass ich auf einmal eine Nachricht bekommen habe und ich habe natürlich von allen Spielern nicht die Nummer gehabt. Also ich bin erstmal angekommen und war so, wow, so den kenne ich aus dem Fernsehen, den und jetzt bin ich mit dem hier im Trainingslager. Naja, und dann habe ich die erste Nachricht schon bekommen. So, hey Alex, wie geht's dir? Wollen wir uns irgendwann mal sehen? Bla bla bla. Und ich so, oh Mann, ey, okay, ich war voll nervös. In der Zeit war so Jan Jagler mein Roommate gewesen. Und dann waren halt die jungen Spieler, so wie Misa Nekabatze und das waren so die jüngeren Spieler. Und ich so, boah, guck mal, die schreibt mir, was soll ich schreiben? Ich war total nervös und schüchtern in der Zeit. Da habe ich überhaupt gar nicht mehr gedacht, Mädels anzusprechen. Naja, und hin und her geschrieben und irgendwann mal war so, dass die Jungs gesagt haben, ja, wir helfen dir, Blumen für das Mädel auf dem Zimmer zu schicken. Naja, da haben sie echt so Blumen geschickt und dann kam die Nachricht, ey, voll vielen Dank für die Blumen, ich habe mich riesig gefreut und ich so, boah, krass und so, das ist ja völlig verrückt. Naja, und dann irgendwann mal, ist so witzig, also irgendwann bin ich mal auf diesen Balkon gegangen und habe so runtergeschaut. Und habe ich mir gedacht, okay, warum lachen da so die Jungs? Ne? Und ich gucke unten, dann sehe ich Dennis Wucherer, Mita Demirel und ich weiß nicht mehr ganz genau, wer noch da war. Ich weiß nicht, ob es Sven Schulz oder hier. Und dann haben sie von ihrem Handy aus mir geschrieben, im Namen von diesem Mädel sozusagen. Also sie hat mir gar nicht geschrieben, sondern sie haben halt...
haben dich verarscht.
Die haben dich die ganze Zeit verarscht. Und ich war so fucking pissed, ne? Ich dachte mir so, boah, was macht die mit mir, gell? Naja, im Endeffekt war es so, die haben versucht, mich da ein bisschen zusammenzukriegen. Und das ist eine Lifetime-Story. Und Dirk Bauermann, Dirk Nowitzki, die fanden das alles natürlich witzig, den Rookie ein bisschen auf die Arme zu nehmen. Das war ziemlich witzig.
Welches Jahr war das?
Oh, jetzt fragst du mich was. Das war, wo die...
Wenn du 18, WM, 19 warst?
Vor der WM oder Olympia war das. Irgendwie sowas.
Weil es wäre ja mal schön, die Otto-Ausgabe zu sehen, wo das Mädel
war. Das Mädel war nochmal, gell? Ja, ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern, aber das war ziemlich witzig gewesen.
Das glaube ich dir. Das ist sehr, sehr amüsant. Wenn ihr da im Trainingslager wart oder im Lehrgang, Wie war das denn bei euch mit Physiotherapie? War da immer einer dabei? Waren da zwei dabei? Ja, waren da vielleicht sogar fünf dabei? War ein Mannschaftsarzt dabei? Wie sah das denn aus? Weil Basketball, Handball ist, würde ich sagen, nahezu nicht mal annähernd so professionell wie jetzt Fußball zum Beispiel. Mm. Auch so Gadgets wie Stoßwelle, Indiba, ne, diese ganzen Geräte, Stromgeräte und so weiter. Werden die da mitgenommen? Oder ja. du hast ein komplettes
Pack? Komplettes Paket. In der Nationalmannschaft waren immer mindestens 2 bis 3 Physios.
Okay.
Plus 1 bis 2 Teamärzte. Also es hat sich auch immer geändert.
Ja, klar.
Lehrgang für Lehrgang. Ja. Da kam ein anderer Teamarzt dabei.
So ein ganzer Pool wahrscheinlich.
Es war ein Riesenpool.
Es ist ein Pool. Ne? Ich kenne es aus anderen Nationalmannschaften, dass da einfach der Pool von Physios ist und dann wird gesagt, hey, hast du Zeit oder hast du keine Zeit?
Richtig. Also das war in der Zeit so. Und umso ein paar Jahre später, dann haben ja auch manche auch NBA-Spieler ihre eigene Physiotherapeuten mitgebracht.
Okay.
Oder ihre eigene Strange-Coaches und so, weil die natürlich auf ihrem Plan da weiterarbeiten wollen. Aber die Jungs, die sagen wir aus Deutschland, haben mit den Athletiktrainer Athletiktraining gemacht. Die Physiotherapeuten, die da waren, waren da. Und die Teamärzte, die da waren, waren auch dann da.
Also okay, verstehe.
War schon
so
ziemlich professionell.
Okay, cool.
Aber davon habe ich nie was spüren können, weil als Rookie durfte man
Durftest du nicht zum Physio?
Ja, nein.
So ein Schwachsinn. Und ja gut, da fehlen dann eigentlich die Worte.
Ja.
Also ich finde es,
ich weiß.
Wir haben schon drüber geredet und es ist ein leidiges Thema und so weiter. Und ich finde auch, dass man öfters merkt, dass einfach Spieler mit Potenzial einfach anders behandelt werden als vielleicht Leute, die vielleicht nur noch die letzten Jahre haben. Vielleicht hast du das ja auch mal in deiner Karriere.
Ja, ne? ich hab's auch selber
erlebt. Auch wenn das vielleicht beim Verein schon, ne? Wenn einfach dein Vertrag zu Ende geht und die wissen, okay, wir können Alex King nicht halten, ne? Weil der wird wechseln. Vielleicht wird dann halt auch einfach kommuniziert so, kümmere dich nicht so krass um Alex, weil wir haben da den Spieler, der will verlängern, den brauchen wir fit. Alex, der soll jetzt noch eine gute Saison zu Ende spielen, aber der ist nächstes Jahr weg. Weißt du, was ich meine? Und manchmal hat man das Gefühl, dass einfach in der Physiotherapie viel Politik mit dabei ist und weniger quasi auf den Sportler geguckt wird, weißt du?
Ja, also ja, das habe ich auch bei Alba oder bei Bayern habe ich es eigentlich anders miterlebt, weil bei Alba war es so, du hast halt mit einem Reha-Zentrum zusammengearbeitet, wie hier bei, in Würzburg wäre es Predia gewesen.
So wie bei euch in der Pro B, richtig Pro B. Auch zum Beispiel.
Bei Alba war es, ich weiß nicht mehr, wie der Name war, aber da war halt jedes Jahr ein anderer Physio, weil die dann natürlich im Pool gesagt haben, hey, wer hat Interesse, das ganze Jahr mit bei Alba Berlin mitzuarbeiten. Und dann, sagen wir mal, war es dann auch so, dass wenn jetzt ein Physiotherapeut oder zwei keine Zeit haben, dann schicken sie halt sofort zu der Reha-Zentrum und dann lassen sie sich dort behandeln, wenn es mit dem Pool nicht funktioniert. Ja. Bei Bayern war es schon ein bisschen anders, da hatten wir immer zwei Physios und egal, ob du jung oder alt warst, hat jeder Spieler Behandlung bekommen, nur dass es so war, dass immer der älteste Spieler
als erstes
und die anderen mussten warten. Die jungen Spieler müssen kommen halt eine Stunde später dran oder so.
Aber bei Bayern muss man halt ganz klar sagen, dass einfach der Riesenfußballverein hinten dran ist.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber es ist ja trotzdem, es sind Physiotherapeuten. Oder? Nee, aber bei Bayern war es nicht so, dass jetzt...
Das sind nicht die Physios von den Fußballern.
Nee, aber
der FC Bayern München, Basketball gehört ja zum FC Bayern München Fußball. Dementsprechend haben die ja ein ganz anderes Etat. Verstehst du, was ich meine? Also die Medizinabteilung kann ja da einfacher zusammenarbeiten. Oder?
Ja, aber bei einem Physios bei Bayern war es jetzt nicht so, dass man gesagt hat, das kommt jetzt durch den Fußball, sondern die haben sich schon selber drum gekümmert, welche Physiotherapeuten zur Verfügung stellen, weil es war jetzt nicht so, dass der Teamarzt wie Jochen Hahn jetzt gesagt hat, ja, ich habe da einen Pool von Physiotherapeuten, nimmt den, sondern es war schon wirklich auch Bewerbungen oder einer kam aus dem Fußball, aus der zweiten Liga, kann ich mich noch erinnern, da war einer von Ingolstadt oder Augsburg, ich kann mich nicht mehr, ich glaube Augsburg, der war dort zweite Liga und ist dann raus und hat jetzt sich bei Bayern München sich beworben.
Ja, okay.
Klar sieht es dann natürlich, der hat schon beim Fußball und mit anderen, aber man hat aber auch gemerkt, dass schon Physiotherapeuten, die von einer anderen Sportart, sagen wir wie Fußball zum Basketball, eine komplett andere Denkensweise auch ist.
Auf jeden Fall.
Und das ist schon interessant dann auch zu sehen, wie sie bei Basketball ins Hand nehmen, als wie beim Fußball. Ja. Ist schon krass interessant.
Voll, ich finde es auch crazy, wenn du dir überlegst, wo da teilweise die Schwerpunkte drauf sind. Ne? Ja. Also Sprunggelenktapen ist ja beim Basketball gang und gäbe.
Ja, genau.
Beim Handball, selbst in der zweiten Liga.
Ja.
Ich habe mal in Rostock die Wölfe, damals glaube ich sogar noch Rimpara, jetzt ja Würzburger, habe ich betreut. Und ich gucke in die Kabine rein und auf einmal sehe ich, wie ein Spieler einfach sich den Fuß selbst tapet. Und ich so, wieso tapest du dir den Fuß selbst? Ja. Und dann sagt er so, ja, ich weiß nicht, wenn halt irgendwie 3-4 Leute, dann wird es schon immer knapp vorm Spiel, dass er halt rechtzeitig fertig ist mit dem Tape. Und dann sitzt nicht richtig und ist irgendwie alles nicht so geil und passt nicht so richtig. Und deswegen mache ich es einfach selber. Und dann war der wirklich quasi, musst du dir vorstellen, du kommst in diese Kabine rein, Handballer auch relativ groß, alles Hühner. Ja. Ja. Und dieser Typ steht einfach da, hat seinen Fuß auf der Bank.
Ja.
Ist auch nicht wie beim Basketball, das ist schön. Also du kannst dir eine Handballkabine so grundsätzlich wie die Kabine in der Take-Take-Arena vorstellen. Alt gefliest, solche lapprigen Bänke, weißt du?
Ja.
Und dann steht er so mit einem Fuß auf der Bank und dem anderen halt gestreckt. Und der oben steht, da tapet er dann so.
Aber findest du es komisch?
Ja, übelst strange. Ja,
also bei mir.
Also komm doch einfach zum Physio. Ich meine, ich mache dir ein Sprunggelenkstape in 2 Minuten oder so. Max,
es gibt Physios, die sind wirklich schlecht. Also um niemanden.
Aber doch nicht in der Bundesliga.
Doch. Nein. Weißt du, doch.
Nein. Ich sag
das, ja, Nihat Djedovic, mit dem habe ich bei Bayern gespielt. Der hat seine Füße selber getaped. Aber er hat nicht gesagt, weil die Physios schlecht sind oder ich habe keinen Bock auf die oder irgendetwas. Nee, er hat einfach sie selber getaped, weil er einfach weiß, wie er seinen eigenen Fuß tapen muss und kann. Und ich habe es mir auch mal selber beigebracht. Aber weißt du warum? Da muss ich jetzt wieder zurückgehen. Bei Telekom Baskets Bonn hatten wir auch einen Physiotherapeut. Der ist immer noch da. Cooler Typ, mega. Also wir verstehen uns bis jetzt. Kontaktieren ist mega. Aber er hat seine eigene Praxis, so wie du.
Okay.
Und arbeitet halt da bei Telekom Baskets
Bonn. Parallel.
Parallel. Ja. Und er war niemals bei den Trainingseinheiten da.
Ach, okay.
Ja, und alle Spieler mussten dann ihre eigenen Braces.
Ja,
also
ja, weiß schon.
Wurde organisiert von
so Verein. So Jason oder
genau,
so.
Genau, Braces. Ja. Oder du tapest deinen eigenen Fuß. Und da habe ich auch, das war das Jahr, wo ich das erste Mal so angefangen habe, zu lernen, wie man seinen Fuß selber tapet, weil er es mir gezeigt hat. Und ich fand es jetzt gar nicht schlimm oder schlecht oder komisch. War natürlich immer kacke, wenn sich einer während des Trainings sich verletzt hat und dann
halt in die Praxis musste oder wie auch immer.
Irgendwie. Ja. Aber es wurde auch super organisiert. Aber unabhängig davon habe ich Spieler echt erlebt, die ihre Füße selber getaped haben, weil der Physio es nicht gut kann. Und es ist wirklich kein Angriff auf die Physios.
Nee, auf keinen Fall. Also verstehe ich schon. Aber in meinem Kopf, also du kennst ja meine Arbeitsweise und so, du hast ja jetzt sau viele Physios kennengelernt auch.
Ja.
Aber wenn wir von einem Sprunggelenkstape reden, von so einem mit Leukotape, ne, weil Kinesiotape, da können wir auch irgendwann mal nochmal drüber reden, was wir davon halten oder wie gut es ist. Aber vor einem Sprunggelenkstape sollte sich der Physio manualtherapeutisch den Fuß anschauen.
Ah.
Was machen die Fußwurzelknochen?
Okay.
Was macht das Sprunggelenk? Was macht das untere, also das obere und das untere Sprunggelenk?
Ja.
Wie funktioniert die Ferse? Was macht die Muskulatur? Weil du willst ja keinen schlechten Zustand quasi fixieren. Verstehst du, was ich meine? Wenn ein Gelenk nicht frei ist in der Bewegung.
Boah, so weit habe ich gar nicht gedacht. Okay.
Deswegen sage ich, ne? Also Tape selbst, ja. Ich meine, wir Handballer, wir haben uns nur selbst getaped, weil wir hatten nie einen Physio an. Wir sind teilweise zu Spielen gefahren, als ich noch selber gespielt habe. Da war es teilweise so, dass ich als Physio auf dem Spielfeld stand, in der Hoffnung, dass nichts passiert. Sonst wäre ich rausgerannt, hätte einen Koffer geholt und mir mehr Harz an den Händen. Weißt du, diesen Kleber
für
den
Ball.
Und dann hätte ich mit Harz quasi versucht, den Spieler halt zu versorgen, weil ich halt dann teilweise, wenn halt mal einer krank war oder so, dann hattest du halt keinen. Dann war niemand da, der im Background, ja, kannst du mitfahren oder kannst du schnell mal dahin fahren? Und das ging nicht.
Mhm.
Also das ist echt irre. Und normalerweise sollte man halt vor so einem Sprunggelenkstape, meiner Meinung, ist auch nur meine Meinung und vielleicht auch Expertise, solltest du dir den Fuß mal anschauen, die Muskulatur checken, du solltest die Gelenke, die ganzen Knochen checken und einfach mal anschauen, funktioniert das, ist das fluffig?
Ja,
und dann kannst du das Tape draufpacken, weil dann funktioniert es auch gut.
Ja.
Ne? Und ich habe schon, ich glaube, ich habe unendlich viele Füße jetzt behandelt. Das klingt jetzt doof, wenn ich sage, es macht mir Spaß.
Ja.
Aber der Fuß ist echt richtig gut zu behandeln und wirklich unterschätzt auch in der Behandlung, meiner Meinung nach. Auch wieder nicht für alle gesprochen, aber ich habe so viele Sportler, die haben Sprunggelenksprobleme und du behandelst den Fuß mal wirklich durch und das ist Arbeit. Ne? Das ist nicht, ich knete mal ein bisschen, sondern es ist ackern, ackern, ackern. Ne? So, stell dir mal vor, welche Schuhgröße hast du?
51 2/3.
51 2/3. So, du hast einen 51 2/3 Fuß, der ständig mit Tape quasi umwickelt wird.
Stimmt.
Der kriegt ständig von außen diese Kompression.
Mhm.
Und da machst du ein Jahr lang gar nichts an dem Fuß. Was meinst du, wie du da ackern musst, um diesen Fuß erstmal frei zu bekommen? Das ist nicht getan mit, wir ziehen mal ein bisschen dran, sondern da musst du ackern und machen und
knacksen,
tun.
Knacksen meinst du, gell?
Es muss nicht unbedingt knacksen, aber du musst halt schauen, welche Gelenke funktionieren und welche Gelenke funktionieren nicht. Und das brichst du da nicht auf in 10 Minuten. Aber du musst es halt wissen. Und wenn du das halt regelmäßig kontrollierst bei den Spielern, die getaped werden, dann kannst du es halt einfach gleich machen. Und dann bist du vielleicht halt, wenn du den Fuß einfach gut managst, und das ist das, was leider viele Physios in Deutschland nicht so gut drauf haben, dieses Präventive. Einfach zu wissen, ich scanne den Körper einmal durch.
Ja.
Check alles, funktioniert das Knie, funktioniert der Fuß, die Hüfte, die Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, Ellenbogen und so weiter.
Aber da musst du dir aber so viel Zeit nehmen, gell? Sagen wir mal, du hast 12 Spieler.
Ja.
Oder viele Handballspieler vor dir.
Ja.
Und du möchtest ja alle Füße tapen, ne?
Ja.
Ist es dann schon zeitlich auch
Naja, knapp? Gut, ich meine, wann kommen denn die ersten Spieler? Sind wir mal ehrlich, das Training beginnt um 11, 10, whatever.
2 Stunden vorher.
Sind viele Leute eine Stunde vorher da.
Genau.
Dann ist es überhaupt kein Stress zu sagen, jeder, der ankommt, soll seine Schuhe ausziehen, weil in der Umkleide macht das eh.
Ja.
Ich check durch und ich check mittlerweile den Fuß in 2 bis 3 Minuten.
Okay.
Das heißt 5 Minuten pro Spieler, sagen wir mal.
Ja.
Mal 10 sind 50 oder mal 12 sind 60 Minuten. Das heißt, ich hätte eine Stunde Zeit und dann noch das Tape obendrauf. Und es wird ja nicht jeder Spieler getaped.
Genau.
Manche spielen ja auch ohne oder mit Braces oder sonst was.
Ja.
Deswegen, ich halte es für realistisch.
Okay. Ja, aber das ist interessant, was, wie du sagst. Ich hatte mal bei Bayern, ab Alba Bayern hatte ich eine extreme, unglaubliche Routine für mich selber. Und ich habe ja immer meine Füße tapen lassen, weil ich hatte schon früh, in der frühen Alter hatte ich schon einen doppelten Bänderriss.
Mhm.
Da frage ich dir, stelle ich auch gleich mal eine Frage dazu. Und bei Bayern hatte ich dann eine Routine mit unserem Physio, dass er mir immer den Fuß so ein bisschen mobilisiert und knackst und bevor er meinen Fuß getaped hat. Und es war halt einfach unsere Routine, dann unser Handshake und dann up to the game. Das war eigentlich mega. Und da hatte ich überhaupt keine Verletzungen, unabhängig davon, weil du, wie du schon gesagt hast, diese Behandlung vorher, es hat einfach viel geholfen bei mir und diese Routine. Und das ist immer,
ja, manchmal ist es auch ein bisschen der Kopf, ne?
Also, denke ich auch.
Du hast natürlich immer den Placebo mit dabei.
Ja.
Grundsätzlich sollte man schon wissenschaftlich arbeiten, meiner Meinung nach. Aber Placebo ist immer so eine Sache. Aber viele Leute verstehen einfach nicht den Zusammenhang. Ne? Ich habe in meiner Therapie hier immer so eine Aufklärungszeit von so 10, 15 Minuten. Ne?
Ja.
Und dann während der Behandlung bestimmt auch nochmal 5 bis 10 Minuten. Ne? Weil wenn ich jetzt ich hatte gestern einen Sportler da, der macht gerade seine Reha bei mir, der hat eine Knieverletzung. So, und die vegetative Versorgung, also der Blutfluss und alles, das wird reguliert auf den Übergang von Brust zu Lendenwirbelsäule, also TH10 bis L1 kann man sagen.
Okay.
Und jetzt kann man, wenn man global denkt, nicht nur segmental, also ein bisschen, so wie wir es alle nennen, ganzheitlich, oder jetzt das neueste Wort holistisch, noch nie gehört?
Noch nie, ich noch nicht.
Holistic Physio, you know.
Okay, krass.
Nee. Ist so ein Ding jetzt gerade. ist so ein Hype. Oder auch in der Osteopathie und so.
Ja.
Immer von holistisch gesprochen. Also ganzheitlich einfach übersetzt. Und wenn man halt dann global anfängt, das heißt, ich mache dir deine Brustwirbelsäule einfach frei oder ich behandle dir die oder setze da auch mal einen Massagereiz oder einen Wärmereiz oder was auch immer, dann wird die Blutversorgung für dein Knie schon besser sein. Das heißt, alles, was wir nachträglich in der Behandlung machen, das kann einfach kann besser verarbeitet werden vom Körper. Da ist mehr Blut, da ist mehr Stoffwechsel. Ja.
Okay.
Und dann haben wir auch die bessere Behandlung fürs Knie.
Crazy.
Und dann höre ich immer, dass Leute sagen, ja, so Akutphase, ne? Da sollte man auch die Füße erstmal stillhalten, aber so ab 5. bis 7. Tag, das sind dann so die, manche sagen die erste Wundheilungsphase, manche Leute sagen auch 0 bis 5 und dann 5 bis 7 Tage sind 2 Phasen.
Mhm.
Aber sagen wir mal einfach 0 bis 7 Tage ist eine Wundheilungsphase, das ist einfacher. Sagen dann so, die ersten 7 Tage machen wir gar nichts in der Behandlung. Und du kannst halt so viele Sachen machen. Du kannst, und also wie gesagt, Füße stillhalten vielleicht. Und du kannst aber ab dem 5. Tag kannst du Vollgas geben. Da kannst du die Brustwirbelsäule behandeln, du kannst die Lendenwirbelsäule behandeln. Du kannst den Spieler, je nachdem, ob er es in der unteren oder oberen Extremität, kannst du Laktat ballern lassen.
Okay.
Weil Laktat hilft bei der Wundheilung. Das heißt, der hat einen Supinationstrauma im Fuß und ab Tag 5 setze ich den an Skiergometer sitzend ja, und lass den einfach in der Walle schießen. Na?
Crazy.
Der wird kotzen. Der Spieler gerade bei mir, der kriegt sogar seinen Mund zugetaped.
Warum Mund so?
Dass die anderen Spieler was zu lachen haben. Nein, tatsächlich ist die Atmung sehr entscheidend.
Ja.
Und das ist halt, ab einem gewissen Zugvolumen von deiner Atemluft musst du natürlich durch den Mund atmen, weil es nicht anders geht. Aber gerade diese Intervalle am Anfang kannst du halt gut trainieren, dass du wirklich durch die Nase atmest.
Mhm.
Und die Nasenatmung ist halt super wichtig. Ich habe mal einen Physio kennengelernt, der hat zu mir gesagt, Max, was Mundatmung? Dein Mund ist zum Essen, zum Knutschen, zum Rauchen und zum Trinken oder so, da hat er gesagt. Aber deine Nase, mit der atmest du. Ne? Also viele Leute sitzen ja dann so da, weißt du?
Ja, ja.
Und du siehst denen in dem Gesicht schon an, das sind Mundatmer. Die sind so total eingefallen, weißt du, was ich meine? Okay. Die hängen so, die haben keine markanten Knochen. Ja, also in Zukunft.
Nase. Immer durch die Nase ein, durch Mund aus, oder?
Ist es so? Du kannst auch durch die Nase ausatmen.
Okay.
Ist aber egal. Aber ich meine, du musst natürlich auch kardiologisch oder halt von deiner Ausdauer und so und von deinem Conditioning in der Lage sein. Aber wir reden von Profisportlern. Ne? Also du und ich, wir sind nicht in der Lage, wahrscheinlich. Nicht mehr.
Nicht mehr. Nicht mehr.
Ich war es noch nie. Nein, aber du weißt, was ich meine, oder?
Ja.
Und da ist so eine Sache immer, dass man da halt einfach, wie gesagt, um wieder auf das Thema Tape so ein bisschen zurückzukommen und dieses Präventive und dieses mir checken mal, da sollte einfach halt regelmäßig ein Check-up stattfinden. Man sollte sich bestimmte Gelenke anschauen.
Ja.
Man sollte die Spieler vor allem aufklären. Ne?
Ja.
Und dann kann man da schon viel als Physio machen. Auch viele coole Sachen. Auch mal ein Reha-Training anordnen. Ne?
Ja.
Ich meine, eine wichtige Aufgabe von einem Physio ist doch eigentlich quasi so ein bisschen hinter den Spielern zu stehen, oder?
Das auf jeden Fall.
Und dann einfach zu sagen so, nee, halt jetzt die Schnauze, der Spieler, der kann nicht trainieren heute.
Der kann nicht, nee.
Oder?
Das stimmt.
So, wie oft warst du darauf angewiesen in deiner Karriere?
Boah, sehr oft.
Siehst du?
Ja.
Was magst du denn, wenn der Physio das nicht macht?
Ja, dann.
Also, pisst man sich als Spieler auf, oder?
Schon.
Schon?
Also,
ist es so im Basketball?
Doch, da wäre ich schon pisst, wenn jetzt ich auch keinen Rückhalt hätte vom Physiotherapeut.
Ja.
Ich weiß aber, dass auch der Physio natürlich seinen Job auch zu machen hat und zu tun hat. Deswegen finde ich auch immer sehr, sehr wichtig, dass man ein sehr gutes Verhältnis auch mit den Physiotherapeuten hat.
Ja.
Es ist ja eigentlich die nächste Person nach dem Trainer eigentlich. Ist die erste Person, finde ich sogar.
Ja, du verbringst halt sau viel Zeit in der Regel.
Also,
du willst ja auch ein gutes Verhältnis. Es bringt ja nichts, wenn du sagst, oh, der Physio ist so ein Spacko, ich habe keinen Bock auf den.
Ja.
Dann wird ja auch die Behandlung nie gut. Ne?
Das
dieses Therapeuten-Patienten-Verhältnis, das muss ja immer stimmen. Das ist bei mir in der Praxis das Gleiche.
Ja.
Wenn ich einen Sportler habe und ich habe schon Sportler weggeschickt, die kommen und auch eine geile Story, kann ich auch raushauen. Ich hatte einen Sportler und da ist der Agent mitgekommen.
Der Agent?
So ja, genau. Weil teilweise ist es so, dass quasi diese Empfehlungen von Profisportlern über den Agenten stattfinden. Also weißt du, zum Beispiel, ich weiß nicht, du hattest wahrscheinlich auch einen Agent.
Ja.
Und dann, oder halt dein Typ, der halt für dich verhandelt.
Richtig.
Und dann war der da gesessen und irgendwie halt war ein anderer Sportler halt bei mir anscheinend, der zufrieden war, hat es dem genannt und der andere Spieler hat nicht gespielt, weil er irgendein Problem hatte und dann hat der Agent gesagt, geh zu Max. Und dann sind die zusammen hierher gekommen. Ich dachte, was ist denn das von Mafiosi? Es war unglaublich unheimlich. Und er hat sich an meinen Schreibtisch gesessen, so wie wir gerade da sitzen. Der Spieler war auf der Liege, war am Handy und der Agent hat einfach die Füße auf den Schreibtisch abgelegt.
Nee.
Doch. Also er war da gesessen wie...
Wie ein Pascha,
wie so
Party hier.
Mach mal. Ne? Und ich war im Raum gestanden und habe mir kurz die Situation so ein bisschen angeguckt.
Ja.
Ich war halt super nervös. Ne? Also ich habe wirklich gezittert. Ich meine, ich bin ja auch noch ein junger Kerl und so.
Hast du einen Notknopf unterm Tisch gehabt, wo du
so gedacht wie im Krankenhaus, so ein Seil von oben, wenn man vom Klo nicht runterkommt.
Ja, und dann was ist da passiert?
Ja, und ich dachte mir so, fuck, Mann. Was mache ich denn jetzt? Ne? Also, weil irgendwie ging es mir zuwider, den Spieler zu behandeln, weil er halt so sich einfach mit dem Handy so, mach mal. Und der andere Typ da, der legt sich hier mit seinen Beinen auf den Schreibtisch ab. Und dann war ich einfach im Raum gestanden und habe einfach nichts gemacht. Ich war einfach wie so, Ich weiß gar nicht.
Du versteinert, du warst geschockt in dem
Moment.
Ich
weiß nicht, ob das deswegen war, aber ich war wie so ein Eisberg so gefüßt, ja, ne? Und stehst so da, schau mir die Situation so 1-2 Minuten an. Und irgendwann sagt der Agent so zu mir: Ja, was ist jetzt los? Wir handeln jetzt den Spieler, wir haben den nächsten Termin, wir müssen weiter.
Aber war ein deutscher Agent oder ein
Ausländer? Nee, wir haben Englisch gesprochen. Okay. War kein Deutscher, auch kein Ami.
Okay. Ja. Verstehe.
Und dann dachte ich mir so, scheiße, Mann, was sage ich jetzt? Und dann habe ich so gesagt, ich mache hier gar nichts, bevor du mal die Füße nicht vom Tisch nimmst.
Hast du gesagt?
Und dabei,
hast du nicht gesagt?
Und dabei habe ich nur mehr gezittert, weißt du? Und ich dachte so, oh, jetzt können es entweder halt, er findet es voll geil, weil ich ihm halt eine Ansage mache. Yeah. Oder er ist so, wir packen unsere Sachen und hauen ab. Und ich habe mir diesen Kontaktagent quasi verhauen. Was passiert?
Er hat dem Fuffi gegeben. Nee.
Nein. Er tut die Füße vom Schreibtisch, ja, und sagt, du hast Eier.
Gut so, nice, und, Max.
Und ich war so, okay, und ich war wirklich durchgeschwitzt. Und
danach war es erstmal so.
Genau. Ich dachte mir so, oh Gott sei Dank habe ich danach, das war wieder so ein, ja, so ein 20 Uhr, 21 Uhr Termin, so ein Sau später halt nach Feierabend.
Und da war es noch dunkel draußen.
Genau, ich dachte mir so, ich warte mal, bis sie weg war.
Ja, genau.
Nicht, dass ich im Sack irgendwo in der fliege. Aber tatsächlich hat es Gott sei Dank gut geholfen.
Ja.
Und wir haben jetzt keinen Kontakt mehr mittlerweile, okay, weil kein Spieler mehr von ihm in Europa spielt.
Okay.
Aber es war schon witzig. Crazy. Muss man sagen, ja. Geschichten aus dem Paulanergarten.
Ja. Verrückt.
Krass, oder?
Ja, das ist crazy.
Crazy, ne? Ja. Haben wir noch Themen?
Ach, das wollte ich dich fragen.
Ja.
Jetzt, guck mal, jetzt, ja, habe ich gesagt, nee, das wollte ich fragen. Bei mir ist, wie gesagt, ich habe ja mehrere Fußgelenksverletzungen gehabt, Bänderrisse, ja, und allen drum und dran. Und ich habe mich immer gefragt, die Ärzte sagen, oh, wenn die mal ein MRT gemacht haben, sagen, oh, das ist aber ganz schön verschleißt und,
ja,
sieht nicht gut aus, bla, bla, ja, bla, bla, bla. Und letztens, das werde ich irgendwie nie vergessen, hat ein Arzt gesagt, ja, deine Bänder sind durch und wenn die durch sind, sind sie durch. Es kann sich nur vernarben und verklebt sein. Ja. Und ja, da ist die Frage jetzt an dich, ist es dann so, dass wirklich die Bänder nie wieder zusammengehen? Kann man das operativ wieder eigentlich zusammennähen? Wie sieht so ein Prozess aus oder wie kann man ohne Bänder auch spielen?
Ja, es kommt natürlich darauf an, wie immer in der Medizin, wo die Verletzung ist. Welches, okay, Band ist betroffen?
Ah.
Kreuzband?
Nee, ich meine nur Fußgelenke.
Also nur Außenbänder.
Nur Außenbänder. Wenn wir gerade über die,
ja.
Genau, Außenbänder.
Ja. Okay.
Ich weiß, Außenbänder gibt es irgendwie 3 Bänder, genau, und innen gibt es 4 Bänder.
Ja, innen ist es eher so eine Auffächerung.
Und da gibt es dieses Syndesmose-Band.
Syndesmose, genau. Ja. Es ist tatsächlich so, dass man mittlerweile in der Medizin von der Anatomie,
ja,
die Überlegung hat, dass Bänder, so wie wir sie jetzt kennen,
ja,
eigentlich eine derbe Struktur sind, aber eigentlich nur eine Verstärkung der Kapsel vom Gelenk.
Okay.
Das heißt, natürlich, wenn ein Band von Knochen zu Knochen geht, ohne, yeah, dass es ein Gelenk überzieht, dann ist es nicht die Verstärkung der Kapsel. Aber ich habe mal so einen PrEP-Kurs gemacht, wo man so Leichen zitiert.
Okay.
Und hat mir einer erzählt, so, beziehungsweise wir haben dann auch drüber geredet und dann habe ich gemeint, ja, ich sehe da kein Band. Und dann meinte er so, ja, weil es einfach nur die Verstärkung der Kapsel ist.
Okay.
Das heißt, du hast quasi die Kapsel, das, yeah, ist die Hülle, und dann an der Kapsel liegt nochmal wie so ein Band drüber. Das, okay, ist so wie so eine, ja, wie so eine derbe Verstärkung, eine Struktur ist. Ich weiß nicht, wie man es am besten, man muss sich einfach Bilder anschauen, glaube ich. Und du redest wahrscheinlich vom LFTA, also vom Ligamentum Fibrotalare Anterior, das erste.
Jetzt, wenn die Leute jetzt, wenn die Zuhörer jetzt schauen würden, wie, ja, ich jetzt angucke gerade.
Die pure Verzweiflung, aber ja, okay. Ja. Also es gibt 3 Außenbänder, kann man sagen.
Okay.
Vorne, Mittel, hinten.
Ja.
Oder vorne, das andere wird dann anders benannt und dann hinten.
Ja.
Und normalerweise, wenn du umknickst, es gibt das Supinationstrauma.
Das heißt?
Das reine Umknicken.
Okay.
Und oder beziehungsweise es gibt das Inversionstrauma und das Supinationstrauma.
Mhm.
So. Und man muss da ein bisschen differenzieren, weil das eine Mal ist, du knickst um, während du nach vorne läufst.
Ja.
Und das andere Mal, du knickst um, wenn du quasi
von
oben runterfällst.
Ja, richtig.
Und dann auf einen Fuß aufkommst, richtig, und dann umknickst.
Genau.
Das ist Inversionstrauma. Das Supinationstrauma ist dann quasi mit der Komponente von der Bewegung nach vorne und hinten. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und du kannst es nie differenzieren, ist auch wieder nur meine Meinung. Mhm. Es gibt Leute, die sagen, kann man, andere sagen, kann man nicht. Und man sagt halt zum Beispiel, wenn du von unterm Korb einfach umknickst, ja, dann reißt er zum Beispiel die Syndesmose. Und wenn du quasi mit Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung, richtig, bist, das, was am häufigsten ist eigentlich,
genau,
dann ist eher so Außenbänder.
Richtig.
Jetzt ist es so, dass wenn natürlich das Außenband reißt, dann kommst du natürlich brutal auch wieder auf die Reha an, was du alles machst. Mhm. Machst du die richtigen Sachen, machst du falsche Sachen, belastest du zu früh? Haben wir auch schon drüber geredet im Basketball. Ja, gut und gern mal so, ja, nach 2 Wochen, wir tapen dir das und dann passt das. Ne? Mhm. Oder es werden irgendwelche nicht wissenschaftlichen Tests gemacht, um zu entscheiden, spielt der Spieler wieder oder nicht.
Ja.
Beziehungsweise mittelmäßige wissenschaftliche Tests auch. Und dann ist halt die Frage, ist es halt sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll?
Ja.
Und dann ist auch die Frage, wie viel kannst du wieder mit Tape abdecken?
Krass.
Ne? Aber natürlich dürfen wir immer nicht vergessen,
ja,
dass jede Verletzung halt das Arthrose-Risiko, was dann diese Verschleißerscheinung ist, immer erhöht. Ne? Also
ja,
ich bin mir ziemlich sicher, dass jemand, der eine chronische Instabilität hat, gehörst du vielleicht auch dazu,
ja,
weil du öfters die Verletzungen hattest.
Ne?
Und man muss ja auch sagen, wenn du immer mit Tape spielst, dein Körper gewöhnt sich ja irgendwann.
Und dann wird es irgendwie, weil viele gesagt haben, wenn du immer mit Tape spielst oder trainierst, dann lockern sich dein Fuß und ist nicht so stabil.
Ja,
und
der
so
Körper kräftig ist immer effizient und
okay,
der will dann die Arbeit einfach nicht übernehmen. Weißt du, der wird faul, kann man sagen. Das heißt, er ist einfach nicht so aktiv. Wobei man auch sagen muss, dass passive Strukturen können sich nicht zurückbilden eigentlich.
Ja.
Oder halt dann wirklich im Alter, aber nicht durch Leistungssport. Und eigentlich die Refraktärzeit, also die, ich glaube, es ist die Refraktärzeit, die Zeit und der Weg im Verhältnis vom Anspannen der Muskulatur, man sagt ja immer so, du musst starke Wadenmuskeln haben,
ja,
und diese ganzen Peroneus,
ja,
und so war und Tibialis anterior, ne, genau,
so
musst du alles stärken, ja, dass du die Supination beziehungsweise das halt eben ausgleichen kannst.
Mhm.
Das Ding ist, das Band ist halt, wir sagen mal, 15 mm lang und der Muskel je nach Größe halt 1 Meter lang. So, und bis quasi dieser Impuls von die Sehne spannt,
ja,
der Muskel spannt und fixiert,
ja,
das Gelenk, da ist halt diese 15 mm Bandstruktur schon,
ja,
lang kaputt. Verstehst du, was ich meine?
Mhm.
Deswegen ist die Frage, wie viel Prävention kann man durch ein bisschen Wackelbrett oder durch ein bisschen Muskeltraining des Unterschenkels wirklich halt generieren?
Ja.
Das ist immer, ich weiß es nicht, ne? Also Fragezeichen.
Das ist
nicht krass. Ausrufezeichen, Fragezeichen.
Das ist krass, sehr interessant, weil da kommt mal wieder eine schöne Geschichte aus meiner,
ja,
Basketball.
Schon wieder Geschichte. Ich,
ja,
liebe Geschichten.
Also wenn alles, wir noch Zeit haben. Ich weiß, die Zeit läuft zu schnell.
Ja, wir sind tatsächlich schon wieder bei 42.
42. Okay, ja, dann habe ich aber noch diese letzte, komm, Story. Die muss ich dir,
ja,
erzählen.
Schieß raus.
Weil ich habe mal eine U20-Nationalmannschaft, hat mir eine Europameisterschaft gehabt in Russland, in Moskau.
Ist Moskau Europa?
Ich denke, Moskau ist Europa.
Echt jetzt?
Ja, ich denke
schon. Bist du dir sicher, Alex?
Ich denke schon, weil es auf der Europaseite ist.
Echt?
Ja.
Hat
du hast Moskau, du hast die Europaseite, ja, und das ist die Asienseite.
Genau. Deswegen. Aber hat es hier ein Vögelchen vielleicht gezwitschert?
Ein Vögelchen hat es mal, ja, eventuell gezwitschert.
Eventuell.
aber zurück zu Europa Moskau.
Shame.
da hatte ich, wie gesagt, die U20-Europameisterschaft gehabt. Und es war so, das war 2 Tage bevor die EM angefangen hat, bin ich im Training umgeknickt.
Okay.
Ganz bitter, ganz schlimm. Und wir hatten einen Physiotherapeuten, der war aber auch unser Dolmetscher und der war Russe oder ist Russe gewesen.
Mhm.
Und ich bin umgeknickt. Wir mussten natürlich so schnell wie möglich irgendwie MRT oder Röntgenaufnahme machen, zu schauen, ob es gebrochen ist oder nicht.
Ja.
Und es war dann so, wir sind in eine Klinik gefahren. Max, das ist ein Trauma. Das ist immer noch mein Kopf. Also, real story. Wir sind da hingegangen, ja, in ein Moskau-Krankenhaus außerhalb Moskaus. Also war in Moskau, war aber Landkreis oder
so
außerhalb.
So der Speckgürtel.
Richtig.
Quasi, ja.
Wir sind reingekommen, da kam ein Arzt. Wie gesagt, real talk. Der Typ kam gerade raus, dieser Arzt.
Hatte Blut an den Händen.
Volle blutige Hände.
Nein.
Hat einen Kittel angehabt, voller Blut. Und hat natürlich auf Russisch irgendwas gesagt, ich hatte keine Ahnung, aber ich hatte über Angst. Ich war fucking 19 Jahre alt oder so. Und er so, und ich so, okay, ja, der muss Röntgenaufnahmen machen. Okay, ich setze mich in so einen Rollstuhl rein. Da fährt mich diese Krankenschwester in einem Aufzug, also es war richtig alt, also wirklich
uralt.
Uralt, das ist mehr als 20 Jahre her, gell?
Okay.
Fährt er mich runter und da war so ein langer Gang. Das ist wie ein schlechter Horrorfilm.
Ich lieb, wie du dich gerade in dieser Situation
fühlst. Ja, das ist so crazy. Sie schiebt mich und du musst dir vorstellen, es war so ein langer Gang und die Lichter oben haben
also
so
geflackert.
Blind geflackert. Und es war dunkel und ich dachte mir so, ich werde hier sterben. Ne? Die bringen mich irgendwo hin und hacken meinen Fuß ab oder so. Ja, dann fahren wir, rollt, schiebt sie mich da rüber in einen Raum rein und das war wirklich ein sehr, sehr altes, wie sagt man, Röntgenmaschine, grün, aus dem Zweiten Weltkrieg und wurde da drunter. Also, dass ich irgendwelche Strahlen abbekommen habe, 100 Pro, weil das Ding war richtig alt, weil wo ich da drunter lag, hat das Ding, war so laut, es hat boom. Ich dachte so, okay, ich werde keine Kirche mehr kriegen oder sowas, also ohne Schutz.
Was, ja, Gott sei Dank hast du welche.
Weil, ja, zum Glück.
Hat geklappt.
Hat gut geklappt.
Deswegen sind es Zwillinge.
Ja, sind Zwillinge, deswegen.
Deswegen,
aber ich hatte nicht mal einen Schutz. Man kriegt da immer so einen Schutz über die Hüfte, weißt du? Um alles zu...
Ja, abzudecken. Nichts davon
gar nichts. Bekommen. Gar nichts.
Das Ding hast du deine Hände wenigstens drauf.
Das hat auch wahrscheinlich auch nichts geholfen.
Nee, natürlich nicht.
Aber ich bin dann wieder hoch. Ich hatte so Schiss. Ne? Die hatten die Bilder. Da kam der Arzt wieder raus. Mitten irgendwo im Flur, hä? Hat diese Bilder gehabt und hat gesagt, so, und haben die irgendwas gesagt, ja, okay, ist nichts gebrochen, aber eventuell doppelter Bänderriss und so.
Okay.
Und da, daraufhin wollte ich das erzählen, da war es halt so, ich wollte unbedingt spielen, das war in EM, war in Russland, Moskau, ich wollte unbedingt spielen. War auch einer der Spieler, der auch einen Anteil hatte auch in diesem Team.
Ja.
Ja, und ich wollte unbedingt spielen. Ne? Da hat der Physio gesagt, ja, okay, es gibt einen Weg, wie man es machen kann. Ich so, okay. Ja, Voltaren-Spritze. So Schmerzspritzen, gell? Da wurde mir echt, ist ja echt Jahre her, ich kenne den nicht
mehr. Ja, klar.
Aber die Spritze, die haben mir halt...
War das der Physio? Nein.
Nee, wir hatten dann
schon noch einen Arzt. Ja.
Hat mir dann was reingespritzt, dass ich dann kein... Das war so wie... dass ich kein Schmerz spüre.
Eine Betäubung.
Betäubung.
Ja.
Plus
oral.
Painkiller und Füße getaped und habe die EM gespielt. Mit doppeltem Bänderriss. War schmerzhaft, aber...
Wahrscheinlich auch nicht so förderlich.
Ja, aber in dem Moment denkst du nicht. Ich weiß nicht, wie weit in der Zeit...
Ja.
Füße, nein, wahrscheinlich war es von nach...
Ja, aber auch als Spieler denkst du ja nicht so weit. Du willst ja, du hast ja Bock. Und du,
genau.
Du siehst ja nicht die Konsequenz...
Jetzt na, also im Nachhinein.
Ich mein,
zum Glück hatte ich ja wenig Verletzungen gehabt. Ja,
aber ich finde es echt krass, wie wenig Spieler sich darüber bewusst sind. Du bist Basketballprofi und viele haben ja nichts nebenher. Keine Ausbildung, gar nichts. Nichts. Und wenn jetzt dieses Basketball wegbricht, dann fehlt ja der komplette Lebensunterhalt. Also dann muss man ja, aber da genau deswegen machen es wahrscheinlich auch viele, dass sie dann unter dem Druck dann spielen, weil sie halt sagen, ich muss spielen, nicht, dass der Verein sagt so, ich bin nur verletzt. Weißt du, was ich meine? Und dann haben sie auch Angst halt wieder... L-langes Thema auch, ne? Aber da ist dann wahrscheinlich das Problem einfach, dass die Leute halt sagen, ja, ich muss spielen, ich brauche einen Vertrag, weil sonst wird es einfach schwer.
Ja. Aber am Ende ist alles gut gegangen, ich bin gesund, zwei gesunde Kinder.
Also gut aussehend, good looking guy.
Kommt durch den White Shark. Okay. Nee, aber war cool.
Ja, mega. Ich glaube, besser wird es nicht mehr heute.
Ja.
Auf keinen Fall.
Kein Fall mehr?
Nee, okay. Auf keinen Fall. Wie, ich würde die Verabschiedung heute mal wählen, wie sich immer ein Würzburger Spieler verabschiedet hat. Nämlich mit Ciao, Tschüssi, Ciao, Ciao. Kannst du dich erinnern?
Nee.
Nein, okay. Vielleicht lösen wir es das nächste Mal aus.
Okay. Also,
Ciao, Tschüssi, Ciao, Ciao.
Tschüssi.
Bis zum nächsten Mal bei White Chalk. Let's talk ball. Health and everything in between.